Ihr lieben Geschwister, wir wollen wieder miteinander den 2. Timotheusbrief aufschlagen. Den 2. Timotheusbrief schlagen wir miteinander auf. Und zwar das 2. Kapitel dort. Und ich möchte heute mit uns die Verse 11 bis 13 lesen. Die Verse 11 bis 13. 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13. Der Paulus schreibt dem Timotheus diesen Brief, als er in Ephesus in der Gemeinde unter schwierigen Bedingungen seinen Dienst getan hat. Und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus, der Paulus. Und er macht auch auf die ganzen Nöte aufmerksam, die also er, der Paulus, hat und Leiden, die er um des Herrn Jesus willen auch erfährt. Und zugleich ermutigt er den Timotheus da auch weiter diese Leiden zu ertragen. Wir haben das auch gelesen, den Kriegsdienst als Soldat, den er selbst in den Reihen von dem Herrn Jesus Christus tut, der die Arbeit als Ackersmann und der Kampf, in dem er sich befindet, als Wettkämpfer. All diese Dinge werden ja geschildert. Und jetzt kommt heute ein Dreifaches auf uns zu in den Verse 11 bis 13. Und jetzt lesen wir mal das, was hier in meiner Bibel gar nicht abgesetzt ist, was man gemeinhin aber als ein Lied fast vermutet. Und in manche moderne Bibel wird es auch als ein Extra-Text ein bisschen von dem anderen unterschieden. Die Verse 11 bis 13. Ich lese es uns mal vor. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte noch mit uns am Anfang gemeinsam beten und dann nachher können wir die Fenster wieder schließen und können aber die hintere durchaus auch gekippt lassen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Es spricht in unser eigenes Leben hinein. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute hilfst, es auch genauso zu hören, es aufzunehmen. Wirke an unseren Herzen. Wir sind ja von uns aus gar nicht in der Lage, dein Wort aufzunehmen, es zu verstehen. O wirke du, Herr, und leite uns durch deinen Geist in deine Wahrheit. Schenk Gnade zum Hören, wie auch zum Reden. In deine Hände, Herr, legen wir uns jetzt auch. Amen. Amen. Wir haben hier ein Dreifaches. Wir haben zum einen eine Ermahnung, die von dem Paulus hier ausgesprochen wird. Aber wir haben auch einen Trost und wir haben eine Ermutigung. Alle drei Dinge braucht der Timotheus und die Gemeinde auch, die hier mit schon angesprochen wird. Denn in Vers 14 wird dann der Timotheus auch ermutigt, dies in Erinnerung zu bringen, vor der Gemeinde, in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Bringe dies in Erinnerung. Gehen wir mal zuallererst an die Ermahnung, von der hier auch gesprochen wird. Ich lese euch diesen Text noch einmal vor. Es sind ja nur drei Verse. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Ermahnung besteht darin, dass der Paulus zu dem Timotheus und zu den Geschwistern in der Gemeinde sagt: Bitte bleibt bei dem Herrn, rennt Gott nicht davon, bleibt bei dem Herrn, harre standhaft aus, verleugne nicht und werde nicht ungläubig oder verhalte dich nicht wie jemand, der gar nicht mehr dem Herrn vertraut. Dies kann in die Richtung derer auch gehen, die den Herrn noch gar nicht kennen. Wir haben also in der Apostelgeschichte Kapitel 28 diesen Begriff des Unglaubens auch erwähnt, als der Paulus in Rom angekommen, den Juden das Evangelium verkündigt und es heißt dann, sie aber waren ungläubig. Da geht es um Menschen, die also die ganze Zeit auch schon das Wort Gottes haben, das Alte Testament vor sich hatte zu der Zeit des Herrn Jesus Christus und es auch reichlich gehört habe, aber nie persönlich den Herrn Jesus ergriffen hatte. Immer eigentlich ihn von sich gewiesen habe. Sie habe es gehört. Sie habe sehr wohl im Raum der Gemeinde gelebt. Sie habe ganz viel mitbekommen, aber nie habe sie persönlich ihn ergriffen im Glaube, sondern sie habe ihn abgewiesen, sich von ihm distanziert, was Verleugner ja auch bedeuten kann, sie haben es einfach verweigert. Ne? Die Botschaft ist schön, ja, Jesus Christus, aber ich selbst, ich verweigere mich. Das kann sein, ne? Das ist etwas, was auch bis zum heutigen Tag in der Gemeinde Jesu geschehen kann, dass Menschen in der Gemeinde sich befinden, die das alles hören über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, aber sie verweigern sich. Sie kommen nie zu einem ganz persönlichen Vertrauen in den Herrn Jesus Christus. Am Ende vertrauen sie sich mehr, als dass sie dem Herrn Jesus Christus vertrauen. Aber jetzt muss ich dazu sagen, das gibt es eben auch bei Kindern Gottes. Nun, der Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet. Das gleiche Wort, wie hier auch steht. Das heißt, er hat in diesem Augenblick sich nicht zu ihm gestellt, als er am Feuer im Hof des hohen Priesters stand und angesprochen wurde, du gehörst doch auch zu dem Herrn Jesus Christus. Da hat er also sich verweigert. Er hat verleugnet. Und als die Jünger am Tag der Auferstehung Besuch bekommen haben von den Frauen und sie ihnen erzählt habe, er ist auferstanden, waren sie ungläubig. Also, ich will damit sagen, das ist etwas, was auch Menschen geschehen und passieren kann, die den Herrn Jesus Christus schon kennen. Eine Ermahnung, ihm zu vertrauen. Es ist manchmal Hilfe, wenn wir uns hinsetzen und uns etwas Zeit nehmen und uns diese Frage stellen, wo habe ich in der vergangenen Woche dem Herrn nicht vertrauen können? Wo habe ich es nicht geschafft, im Glaube an ihn zu leben? Und damit meine ich jetzt im Glaube an seine Kraft oder auch in seinem Frieden, oder auch in seiner Freude, ja, in seiner Hoffnung, ne, in seiner Liebe, all diese Dinge. Wo bin ich in der vergangenen Woche gar nicht in der Lage gewesen, dazu so zu leben? Es ist hilfreich für uns, wenn wir uns diese Frage stellen. Wir können diese Predigt hören oder auch selber in der Bibel diese Worte lesen und können unter Umständen sie einfach übergehe und wir nehmen gar nicht viel mit uns, also wir nehmen gar nicht viel mit für uns, für unser eigenes Leben. Nun, heute Morgen ermahnt der Herr uns. Er ermahnt mich. Und er möchte mir dies sagen, vertraue mir doch noch mehr. Und wenn man etwas vertraut oder jemand vertraut, ja, dann hat man es ständig vor Augen. Man könnte es auch so sagen, wenn du in der kommenden Woche vorangehst, dann bitte hab mich doch noch viel mehr vor Augen in dem täglichen Leben, meine Gegenwart, meine Hilfe, meinen Beistand. Vertraue mir. Vertraue mir, wenn du in die Arbeit, in die Schule gehst. Vertraue mir in der Familie. Vertraue mir, wenn du in der Bibel liest. Vertraue mir aber auch in dem Augenblick, wo du eben scheiterst, wo du auch fällst, wo du sündigst, wo du versagst. Timotheus hat in seiner Situation sicherlich ganz oft, ganz besonders damit zu tun gehabt, dass er gesagt hat, diese Umstände, in denen ich mich befinde, hier in dieser Arbeit, in dieser Gemeinde in Ephesus, das sind ganz schreckliche Umstände. Und es fällt mir gar nicht leicht, dem Herrn zu vertrauen, dass ich da auch bewahrt bleibe und meine Arbeit gut tun kann und ein Segen sein kann und Frucht bringen kann. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass er damit zu kämpfen hatte. Oder wenn immer wieder auch Streitigkeiten auf ihn zugekommen sind, also da sind fortwährend ja auch solche Nöte gewesen in Ephesus, das sagt uns der erste und der zweite Timotheusbrief, und dass er irgendwann mal müde geworden ist, wieder auf den Herrn Jesus hinzuweisen. Versteht ihr? Das kann man ja auch. Man kann müde werden in Bezug auf also andere, ihnen Erzeugnis zu sein und ihnen immer wieder Jesus vor Augen zu stellen. Aber man kann auch manchmal müde werden, sogar im eigenen Herzen. Manchmal kann es so gehen, dass man also durch die vielen Belastungen, die man auch hat, müde wird, wieder neu sich dem Herrn Jesus zuzuwenden, weil man sich dann sagt, ach, jetzt habe ich doch das heute schon einmal oder zweimal oder dreimal gemacht und wieder wird es schlechter und wieder habe ich also meine Mühe und meine Nöte und meine Kämpfe. Und da möchte eigentlich der Paulus den Timotheus ermahnen und sagen, bitte denke daran, dass du immer wieder neu ihn aufsuchst und ihm vertraust. Was auch immer das Problem gerade in deinem Leben ist und die Schwierigkeit, mit der du zu kämpfen hast. Das ist diese Ermahnung, die er ihm hier mitgibt. Ne? Und wir brauchen diese Ermahnung. Möge der Herr es schenken, dass wir für die kommenden Tage sie wirklich mitnehmen. Dass wir uns des Morgens auch sagen, wenn wir aufstehen, bewahre mich, Herr, heute davor, nicht wirklich dir zu vertrauen. Und bewahre mich davor, mich dir zu verweigern. Dass also ich auch in meinem Leben nicht dir diesen Zugriff gewähre, den du eigentlich haben möchtest in meinem Herz, in meinem ganzen Leben. Da kann man sich auch verweigern. Das ist auch eine Art und Weise, wie man den Herrn Jesus verleugnen kann. Also, das ist das, wo der Herr uns hier auch zuallererst mal mitgeben möchte als Ermahnung. Aber es gibt auch einen Trost. Und von diesem Trost möchte ich hier auch ganz besonders sprechen. Und wenn wir noch einmal unseren Text lesen, dann werden wir merken, dass dieser Trost einer ist, der außergewöhnlich ist. Paulus sagt Folgendes an den Timotheus und an die Gemeinde gerichtet. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Was meint der Paulus, wenn er sagt, wir werden mitleben, wir werden mitherrschen? Ganz einfach. Er meint damit, dass wir mit dem Herrn Jesus Christus leben werden in der Herrlichkeit und mit ihm auch herrschen werden in der Herrlichkeit. Es kann aber durchaus auch sich auf dieses Leben schon beziehen, dass wir auch hier mit ihm leben und mit ihm herrschen dürfen. Aber vielmehr noch geht es um die Herrlichkeit, die vor uns liegt. Jetzt sitzt du noch vor diesem Bibelvers, nicht? Also, und jetzt ist das eigentlich wie so eine Schatzkammer, die man auch erst einmal erobern muss. Es ist ein Bergwerk, durch das man sich graben muss, durch die einzelnen Gänge, um diesen Schatz ganz besonders auch für sich lieb zu gewinnen. Was heißt es eigentlich, mit dem Herrn Jesus Christus zu leben? Wenn ihr euch nicht diese Frage stellt und euch nicht hinsetzt und euch darüber Gedanken macht, dann kann es gut sein, dass dieser Trost für euch kein Trost ist. Dass es nicht so gewaltig über eurem Leben drüber steht, das ist mein Ziel, darauf gehe ich zu, mit ihm zu leben und mit ihm zu herrschen. Das ist das, worüber ich mich freue. Das ist mein Trost in all den großen Nöte und Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben habe. Wie groß ist der Trost für dich? Wie sehr hast du in der vergangenen Woche daran gedacht, mit ihm zu leben und mit ihm zu herrschen? Wie sehr hast du diesen Rahmen mit ihm leben und mit ihm herrschen gefüllt, mit dem, was da in der Bibel steht? Was heißt es eigentlich, mit ihm zu leben? Nun, das heißt, dass ich ihn als einen Menschen, der er ist, als einen wahren Menschen einmal umarmen darf, ihm die Hand reichen darf und ihn betrachten darf. Und seine Schönheit und seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit und seine Reinheit mir ansehen darf. Ich darf in die Arme sehen, in die Hände sehen, die er hat durchbohren lassen, die Hände, ja, nicht die Arme. Der Schwabe hat immer Probleme mit den Bereichen Arm und Fuß, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht? Also ich darf in diese Hände sehen. Und ich darf ihm zuhören, wie er redet. Und was hat er mir wohl alles noch zu sagen in der Herrlichkeit? Was hat er alles mir noch zu erklären? Wie darf ich weiter lernen und wachsen? Wir werden vollkommen sein, das ist gar keine Frage. Aber wir werden die ganze Ewigkeit noch viel von ihm entdecken und uns an ihm erfreuen und werden wunderbar auch in dieser Gemeinschaft glücklich und zufrieden sein. Wenn wir uns hier jetzt gar keine Gedanken darüber machen, ist es für uns kein Trost? Es ist für uns nichts Begehrenswertes. Es ist für uns nicht das Ziel. Nicht? Versteht ihr, was ich meine? Was ist dein Ziel? Ach, ich möchte mein Geld verdienen, meine Familie ernähren. Ich möchte meine Kinder sehen, wie sie groß werden und eben auch in gewisser Weise vielleicht Christen werden und dem Herrn nachfolgen. Ich möchte vielleicht also noch lange gesund sein. So. Das sind ja alles Ziele, die man auch haben kann, ne? Aber ist das wirklich das Ziel? Ist das wirklich der Trost? Was ist dein Trost, wenn deine Kinder nicht glauben? Was ist dein Trost, wenn du krank wirst? Was ist dein Trost, wenn dein Tag ein schlechter Tag war? Was ist dein Trost, wenn du vielleicht auch von anderen schlecht behandelt wurdest? Was ist dein Trost, wenn du mit dir unzufrieden bist? Gibt es dann noch einen Trost? Oder ist dann gar nichts mehr da? Trost. Der Trost, den Timotheus haben soll, der Trost, den auch die Gemeinde in Ephesus haben soll, ist, ihr dürft mit dem Herrn Jesus lebe und mit ihm herrsche. Es heißt einmal wunderschön im 1. Johannesbrief, das möchte ich euch jetzt hier vorlesen, damit ihr einfach mal auch so zwei, drei Verse, die ihr wahrscheinlich aber auch schon gelesen habt, hört, wo das ja auch nochmal erklärt ist. Und das ist für uns etwas, wo wir uns trösten lassen sollen in unserem täglichen Leben. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Habt ihr das gehört? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleichgestaltet werden. Freust du dich darauf? Das ist ein Trost. Wenn du nur stehen bleibst an dem, ach, ist mein Leben schwer. Ach, ich habe jetzt so große Nöte und ach, ich könnte gerade auch verzweifeln, ne? Damit ist doch nicht geholfen. Der Herr möchte dich trösten. Der Paulus will hier den Timotheus und die Gemeinde trösten. Aber es kann dir nur ein Trost sein, wenn du Jesus Christus liebst. Wenn du ganz alleine auch eigentlich ihn in deinem Herzen wohnen hast und dich an ihm erfreust. Wenn dir Jesus Christus wenig bedeutet, hast du hier gar keinen Trost. Und in deinem Leben ist es für dich keinen Trost. Es ist wichtig zu verstehen. In dem Maße, in dem der Herr Jesus Christus mir alles ist, mein Leben, Christus, mein Leben, sagt der Paulus, ne? Meine Hoffnung, meine Zuversicht. Nun, in dem Maße werde ich mich jetzt schon an ihm erfreuen. Oh, Herr Jesus, dass ich dein sein darf, dass ich auf dich schauen darf, dass du mir diese ganze Bibel gegeben hast, vom 1. Mose bis zur Offenbarung. So viel hast du mir zu sagen, so viel darf ich hören von dir. Und ich darf lernen und wachsen. Das ist die Freude am Herrn, ne? Das ist die Freude am Herrn. Und diese Freude dürfen wir haben, das ist ein herrlicher Trost. Und es wird schöner, es wird noch besser, ne? Wie schön wird es sein, wenn wir beim Herrn Jesus Christus sind, wenn wir ihn sehen werden, wenn wir mit ihm herrschen werden. Im Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20 und 21, da steht es auch beschrieben. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wofür streiten wir? Als der Herr Jesus da auch vor Gericht stand, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, könnte alle meine Engel nun sich auf die Wege machen, um dafür zu streiten. Nein, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Getröstete Christen braucht das 21. Jahrhundert in dieser Zeit des Ukraine-Krieges, in dieser Zeit, wo so viele Schwierigkeiten und Probleme da sind. Getröstete Christen, nicht Christen, die informiert sind von jedem politischen, was weiß ich was, was auf dieser Welt auch alles passiert an Nöte und Probleme. Und die dann mitdiskutieren können und den Kopf hängen lassen und sagen, es ist alles so schwierig und so schlimm. Wir brauchen Christen, die getröstet sind vom Herrn Jesus Christus und ihn vor Augen haben und sagen, ach, darauf gehe ich zu. Das ist mein Ziel, mit ihm zu leben, mit ihm zu herrschen. Wie freue ich mich, dass ich ein himmlisches Bürgerrecht habe, dass ich umgestaltet werde und gleichförmig sein werde seinem Leib. Das ist das, was diese Welt zu hören hat. Das ist das Evangelium, was wir ihnen verkündigen sollen. Getröstete Christen. Bist du so ein getrösteter Christ? Ist das für dich ein Trost, wenn es in der Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 auch heißt, ne, und Vers 6, also gerade Vers 6 kann ich ja mal vorlesen, da steht es beschrieben, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Hast du an der ersten Auferstehung Anteil? Nun, wenn du gar nicht weißt, was die erste Auferstehung ist, dann wäre das vielleicht einmal ein Grund dafür, zu sagen, jetzt muss ich mal die Bibel aufschlagen und darin lesen. Ne? Also, glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ist das jetzt nur ein Märchen? Dann habe ich davon keinen Trost. Dann hat es mit meinem Leben gar nichts zu tun. Dann ist das für meinen Alltag, dann ist das für mein Leben, für meine Familie, Arbeit, für alles miteinander von gar keiner großen Bedeutung. Dann kann ich sagen, also das steht halt in der Bibel, aber gut, ich meine, was da überhaupt mit der Gemeinde ist, das weiß eh niemand, also kann es für mich doch auch kein Trost sein. Nein, der Herr möchte, dass du dich hinsetzt und dass du dir mal Gedanken machst, was heißt es, mit ihm zu leben und mit ihm zu herrschen? Mit ihm an einem Tisch zu sitzen? Hast du dir das mal vorgestellt? Mit ihm zu essen und zu trinken? Ja, das wird er tun. Das sagt er an dem Abend, ne, und in der Zeit vor dem Kreuz, ne, dass er im Reich Gottes dann, wenn es angebrochen ist, wieder sich hinsetzt mit seinen Kindern, um dieses Mahl zu halten. Stellst du dir das vor, dass du dann da mit an den Tisch sitzt und mit ihm Abendmahl feierst? Warum machst du das nicht? Warum machen wir das nicht? Warum lassen wir uns erdrücken von der Last dieser Welt und lassen uns nicht von unserem Herrn trösten? Der Herr möchte uns trösten. Er möchte uns trösten damit, dass wir mit ihm leben und mit ihm auch herrschen werden. Und du darfst es für dich als etwas mitnehmen, wo du selber auch große Trost empfängst. Gebrauche es doch einfach wie ein Rezept, wie eine Arznei in einem Augenblick, wo du sagst, jetzt bin ich todunglücklich. Jetzt bin ich also ganz enttäuscht, verzweifelt, ängstlich, unzufrieden, ohne Hoffnung. Dann setz dich doch einfach mal hin und lies diesen Vers und sag, jetzt möchte ich mir vorstellen, wie ich mit dem Herrn Jesus durch das himmlische Jerusalem gehe und diese goldenen Gassen durchschreite und an die Tore komme, diese herrliche Perlentore. Ist es nicht gut, es zu tun? Ist es nicht sinnvoll, sich von dem Herrn trösten zu lassen mit dem, was sein wird? Oder erachtest du es als so gut, dich zu sorgen und zu quälen und Angst zu haben und immer nur vor dir hin zu bruddeln? Das ist doch nichts, das ist für mich nichts, wenn ich das mache, und das ist für euch auch nichts. Man kann sich ja fix und fertig machen mit den Problemen, die man selber hat oder die diese Welt hat. Aber man kann auch sich hinsetzen und sagen, genau für meine Probleme und für die Probleme dieser Welt ist der Herr gekommen. Und er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ne? Und dann gibt es Hoffnung und Zuversicht. Bist du getröstet? Heute Mittag hast du Zeit. Vielleicht hast du aber was anderes vor. Es ist schade, dass der Herr manche gar nicht trösten kann, die er trösten möchte, weil sie sich verweigern. Heute Mittag werde ich ganz gewiss nicht die Bibel aufschlagen. Weil ich muss was anderes tun heute Mittag. Und heute Abend werde ich auch nicht die Bibel aufschlagen, weil ich was anderes tun muss heute Abend. Ne? Es ist zwar der Tag des Herrn, den der Herr auf die Seite gesetzt hat, damit wir uns mit ihm auch beschäftigen und mit ihm Gemeinschaft haben, aber ich muss etwas anderes tun. Wisst ihr, es ist ganz bedauerlich, dass manche leiden, obwohl sie nicht leiden müssten. Manche unglücklich, unzufrieden sind, nur klagen und schimpfen, obwohl sie durch den Herrn Jesus Christus doch auch getröstet sein könnte, sich freuen könnte, Hoffnung haben könnte. Wenn wir vom Herrn gebraucht werden wollen als seine Werkzeuge, wenn wir für ihn auch Diener sein wollen, dann können wir es nur sein, wenn wir mit dieser Hoffnung erfüllt sind. Und das ist etwas, wo der Herr uns helfen möchte, wo er uns beistehen möchte. Er möchte uns trösten. Es lohnt sich, alles zu geben. Ein herrliches Leben liegt vor dir, Timotheus. Denke daran in deiner Mühe, in deiner Nöte, in deiner Arbeit dort in Ephesus. Aber bitte denkt ihr auch daran, in eure ganzen elenden Augenblicke, Umstände, die ihr habt. Es lohnt sich, alles zu geben. Nun, ich habe noch was Letztes und Drittes hier zu sagen, und es hängt mit Gott selber zusammen. Also der Paulus möchte den Timotheus ermahnen: Renne Gott nicht davon, bleibe beim Herrn, harre ständig aus. Verweigere dich ihm nicht, vertraue ihm von ganzem Herzen. Der Paulus möchte den Timotheus trösten. Es lohnt sich, alles zu geben. Du darfst mit ihm einmal leben und mit ihm regieren. Und er möchte den Timotheus und die Gemeinde in Ephesus, aber heute auch uns, ermutigen. Und was hier als Ermutigung steht, darf ich euch ganz kurz einfach nochmal lesen. Glaubwürdig ist das Wort. Das ist schon das Erste. Zuverlässig. Glaubwürdig ist das Wort. Oder wenn es dann ganz am Ende heißt, er ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist zuverlässig. Also der Timotheus in seiner Lebenssituation, der hat wahrscheinlich manches Mal in folgender Weise gedacht: Ach, es gibt so viele tolle, schöne, wunderbare Verheißungen in der Bibel, aber ich merke in meinem eigenen Leben und in meinem eigenen Kämpfe und Ringe in Ephesus hier und wo der Herr mich auch hinstellt, dass die vielleicht gar nicht in Erfüllung gehen. Ich zweifle manchmal daran. Und wenn wir ehrlich sind, können wir das zugeben, dass wir manchmal auch zweifeln an den Verheißungen. Wir zweifeln manchmal daran, dass was der Herr sagt, auch wirklich stimmt oder dass es für uns stimmt, in unserer Zeit noch Gültigkeit hat. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 23 heißt es einmal, in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 23 heißt es: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Timotheus, verlass dich darauf, was ich auch immer sage, was du in meinem Wort, also jetzt wenn wir heute in der Bibel lesen, was du in meinem Wort liest, daran darfst du dich festhalten. Es ist gewiss zuverlässig, dieses Wort. Der Herr ist treu. Er verändert sich nicht. Er kann sich nicht verleugnen. Gott ist in seinem Wesen jemand, der immer gleich bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind es nicht gewohnt. Wir sagen heute ja und morgen nein. Wir sind heute gut gestimmt und morgen sind wir schlecht gestimmt. Wir können heute für eine Sache sein und morgen können wir gegen diese Sache sein. Wir sind schwankend, ne? Also wir sind so oft geneigt, auch uns zu verändern. Aber er verändert sich nie. Sein Wort verändert sich nie. Sein Wesen verändert sich nie. Sein Ratschluss verändert sich nie. Sein Wille verändert sich nie. Er bleibt, wer er ist. Wenn du nun vom Herrn eine Verheißung bekommen hast, dann halte sie fest. Wenn du nun von ihm eine Zusage erhalten hast, dann vertraue darauf. Er ist treu. Timotheus, du hast einen schweren Weg zu gehen. Und den haben wir manchmal auch zu gehen. Schwierige Menschen um uns herum. Problematische Verhältnisse. Harte Arbeit. Mühevolle Stunden, wo wir auch wirklich angefochten sind und uns diese Frage stellen. Manches Mal so in unserem Herzen denken, Herr, bist du überhaupt da? Herr, interessiert es dich überhaupt, wie es mir geht? Herr, siehst du überhaupt, was hier alles los ist und wie die Welt auch nun sich verändert hat? Manchmal haben wir solche Gedanken. Der Herr sagt, ich bin treu. Was ich dir sage, darauf darfst du dich verlassen. Ihr Kinder, wenn ihr in der Bibel lest, dann dürft ihr euch darauf verlassen, was da steht. Darauf kann man das ganze Leben stellen. Darauf könnt ihr euer ganzes Herz setzen. Ihr dürft diesem Heiland vertrauen. Wenn er sagt, dass er gekommen ist, um euch beizustehen und zu helfen, in eurer Not, in eurer Sünde, in eurem Elend, dann dürft ihr ihm vertrauen und dürft zu ihm kommen. Das ist etwas ganz Herrliches. Da wird er nie in einer Weise sagen, also heute habe ich keine Lust, mich mit dir zu beschäftigen. Heute habe ich also keine Interesse daran, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das gibt es bei ihm nicht. Bei uns gibt es das sehr wohl, aber bei ihm gibt es eben das nicht. Und er ist treu, auch in dem, was er zulässt. Das ist etwas, was einmal der Paulus im 1. Korintherbrief auch ausdrückt. Da sagt er, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen, 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht, geprüft, erprobt werdet, wie auch immer man das übersetzen will, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gerade wenn ich also in einer großen Prüfung stehe, manche haben also gerade Prüfungen zu durchleiten, wo sie sagen, also das ist eine schwere Prüfung, in der ich mich jetzt befinde. Manche von den Aufgaben kann ich gar nicht erledigen. Dann ist es gut zu wissen, er ist treu. Er wird dich nicht über das Maß belasten. Er wird nicht über das Maß hinaus, was du in der Lage bist zu ertragen, auch dir Dinge aufladen, sondern er wird eben, so wie es ihr auch heißt, rechtzeitig einen Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt, diese Nöte, diese Prüfungen, diese Lasten, was er einem auferlegt. Gottes Wesen zu kennen, seine Treue wirklich auch zu glauben und darauf zu vertrauen, ist also überaus hilfreich und wichtig. Es ist für uns ein herrlicher Schutz, so sagt es einmal im Psalm 91, der Psalmist, Psalm 91, Vers 4, könnt ihr das auch nachlesen, wenn ihr wollt, mit mir, Psalm 91, Vers 4 steht es also beschrieben. Da heißt es in folgender Weise, er wird dich decken mit seinen Fittichen und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Seine Treue ist Schirm und Schild. Also damit ist gemeint, da darfst du dich drunter bergen. Als der Georg Müller in seinem Werk im Weißen Haus vom Herrn auch geführt und geleitet wurde, hat er das immer wieder aufs Herz gelegt bekomme, Gottes Treue aufzuzeigen, indem dass er ihm vertraut in alle Dinge, die auch dieses Weiße Haus betrafen, die Kinder, die Versorgung dieser Kinder, die Zahlungen der Rechnungen. Gottes Treue zu erweisen. Darum ging es ihm, das war ihm bewusst. Es war immer ein großes Anliegen geworden. Und er hat es bis zu seinem Lebensende sagen dürfen, der Herr ist treu. Das ist ein schönes Zeugnis. Ich will es mal von der anderen Seite versuchen, euch aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass wir genau diesen Eindruck haben. Der Herr ist treu, er ist ein guter Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist eine positive Aussage. Nun, ich kann aber auch sagen, es fehlt mir. Und da mache ich einen Doppelpunkt und dürft ihr jetzt euch eintragen, was ihr da alles reinschreiben wird. Es fehlt mir. Was tragt ihr da wohl ein in eurem eigenen Leben? Es fehlt mir die richtige Umgebung, die richtigen Menschen. Es fehlt mir an Geld, es fehlt mir an Zeit, es fehlt mir vielleicht an Kraft, es fehlt mir was auch Liebe oder Zuneigung. Ne? Was fehlt euch? Wisst ihr, wenn wir sagen, es fehlt mir, bekennen wir zugleich damit auch, dass wir seine Treue nicht als wahrhaftig ansehen. Ja? Dann sagen wir im Grunde genommen, der Herr sorgt nicht für mich, es fehlt mir. Der Herr ist kein guter Hirte, es mangelt mir. Das ist also etwas, ne, im Leben ganz Grundsätzliches. Ich kann rumlaufen und kann dauernd mich beklagen über mich, über andere, ne, und dann bringe ich fortwährend zum Ausdruck, ach, wie schlimm ist das Leben, wie schrecklich ist es doch und was fehlt mir doch alles. Und dann ist das, also es ist kein Zeugnis, es ist nicht ein Leben aus dem Glauben. Es ist wie das Volk Israel in der Wüste, dass sie eben fortwährend auch sich beklagt haben. Gott ist treu. Und das ist Ermutigung für uns. Er ist treu und er möchte dir seine Treue zeige. Möchtest du mal versuchen, sie herauszufordern, im guten Sinne sie herauszufordern, diese Treue? Und einfach auch dem Herrn zu sagen, Herr, lass mich noch viel mehr deine Treue entdecken. Das kann man machen. Im Alltag, ne? In den täglichen Situationen, wo ich mich befinde und mein Leben führe. Herr, ich möchte noch viel mehr deine Treue für mich jetzt, heute. Ich möchte sie lernen, kennenlernen. Wir können oft gar nicht richtig unsere Umstände verstehen und wissen sie nicht recht einzuordnen, weil wir nicht richtig denken. Wir denken nicht, wie wir denken sollten. Wir denken nicht Gott hinterher, sondern oft nur unseren eigenen Eindrücke hinterher. Deswegen ist das so eine große Ermutigung, das zu wissen, er ist treu, er ist mir, er ist meiner Familie treu. Er steht mir bei, er steht den meinen bei. Und da dürfen wir nun vorangehen in diese neue Woche und dürfen ermutigt sein und dürfen auch sagen, so wie es eben auch in unserem Text steht, das Wort ist zuverlässig, glaubwürdig ist das Wort. Er ist treu. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, in manche Bereiche verweigern wir uns noch. Herr, du siehst, dass wir da auch deine Hilfe brauchen, dass wir gar nicht von uns aus bereit sind, dir alles zu geben, was du haben möchtest. Und in manche Bereiche, Herr, fällt es uns ganz schwer, dir zu vertrauen. weil die ganze Welt anders ruft und in unserem Herzen ganz viele Stimmen da sind, die auch ganz anders rufen. Und da bitte wir dich auch, Herr, hilf uns, dass wir kindlich dir vertrauen lernen, dass wir nicht ungläubig sind. Herr, wir danken dir auch ganz herzlich dafür, dass wir einmal alle deine Kinder mit dir leben dürfen und mit dir herrschen dürfen. Vergib uns, dass wir uns so viele Gedanken in Bezug auf die vergängliche Welt machen und so wenige Gedanken in Bezug auf das, was nicht vergeht, dein herrliches Reich. Ja, Herr, wir sind hier alle miteinander ganz groß darin, wenn ich mir das nur überlege, wie ich und wir alle das so machen können, wenn wir nur etwas anschaffen müssen, was viel Geld kostet, stundenlang darüber sich dann doch auch Gedanken zu machen, sich hinzusetzen und alles Mögliche sich anzuschauen. Und doch sind es lauter Dinge, die vergehen. Ob es ein Haus, ein Auto ist, ob es irgendein Werkzeug ist, es ist ganz egal. Ach Herr, schenke es uns, dass wir noch viel mehr Freude und Verlangen danach haben, in dein Reich hineinzublicken und all die wunderbaren Bibelverse anzusehen und uns darüber Gedanken zu machen, wo du darüber redest. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du treu bist. Wir sind es nicht. Wir können etwas dir versprechen und halte es dann gar nicht. Aber du bist treu, Herr. Ach, du verlässt uns nicht. Du bleibst bei uns. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und danke wir dir, dass wir uns zu 100% ja, dir anvertrauen und ja, uns auf dich verlassen können. Danke, Herr Jesus Christus, dass du treu bist für die kommende Woche in allen Bereichen. Nie irgendein Augenblick da sein wird, wo du uns vergisst oder uns übersiehst. Ja, wir loben dich darüber und beten dich an. Amen. Amen.